Beim Bogenschießen bin ich ganz im Hier und Jetzt. Denke weder an die Vergangenheit noch an die Zukunft. Frau Heisenberg, im Hier und Jetzt sein, was bedeutet das für Sie als Kosmologin?
Speziell als Kosmologin. Also ich fange mir erstmal jetzt, ich als Person sozusagen an, als Mensch. Also im modernen Leben ist es doch sehr oft so, dass man mit den Gedanken ständig beschäftigt ist und man macht sich sehr viele Gedanken und es geht darum, dass man vielleicht Ängste hat, Träume, Wünsche und da verpasst man eigentlich überhaupt, was das Jetzt und Hier ist. Und beim Bogenschießen, was ich sehr hoch schätze, ist, dass man dann halt gezwungen wird, sich komplett hoch auf diesen jetzigen Moment zu konzentrieren und auf das ruhige Atmen. Und da ist man halt hier und jetzt. Und jetzt als Kosmologin, da ist es dann so ein bisschen anders, weil klar, wenn man sich die ganzen Strukturen im Universum anschaut, das ist nie still, das ist immer in einer zeitlichen Entwicklung und wenn man dann halt in den Himmel hineinschaut, dann was man sieht, war eigentlich schon viel älter. Also man guckt sozusagen in die Vergangenheit rein.
Wir
Genau.
sprechen auch von Zeiträumen, die mehrere tausend Jahre umfassen, oder?
Genau, das ist ja doch, was wir im Alltag als jetzt und hier wahrnehmen, das ist dann eine komplett andere Wahrnehmung, sehr, sehr abstrakt. Das sind ja, also Billionen von Jahren und Billionen von Kilometern, oder? Und das ist dann doch, dieses Hier und Jetzt, hat eine ganz andere Bedeutung, eher so eine abstrakte.
Also eigentlich gibt es die fast nicht diese Kategorie als Kosmologin, das Hier und Jetzt, oder?
Genau. Jeder Beobachter hat dann sozusagen, seinen oder ihren, Hier und Jetzt, genau.
Sie hören Mitwisserin, den Podcast der Volkshochschule Zürich. Heute ist Lavinia Heisenberg zu Gast. Sie ist preisgekrönte Professorin für theoretische Physik und Kosmologie. Mein Name ist Aurel Jörg, ich hoste den Podcast. Mögen Sie sich noch an Ihre Studienwahl erinnern? Sie sind ja eben heute Professorin für theoretische Physik und Kosmologin.
Ja, genau. Also ich habe mein Abitur in Deutschland gemacht und da ist dann so eine zentrale Vergabestelle, wo man dann halt was studieren darf. Und je nachdem, welche Note man hat, hat man dann Anspruch auf ein gewisses Studium. Und ich war dann damals die Schulbeste und die Noten waren doch gut, oder? Und deswegen konnte ich im Grunde alles studieren, was ich wollte. Und ich musste mich dann zwischen Medizin, Psychologie und Physik entscheiden. Und klar, also meine Neugier seit meiner Kindheit für die Natur, das war dann klar, dass es irgendwie Richtung Physik gehen sollte.
Und haben Sie das seither irgendwann einmal bereut oder dachten Sie, oh nein, Physik, was soll ich mit diesen vielleicht von außen trockenen Formeln anfangen? Konnten Sie das für sich mit Leben füllen?
Ja, also ich denke, mit der Physik selber hatte ich nie Probleme sozusagen, bin der Physik immer treu geblieben. Und sozusagen diese Liebesaffäre, die schon seit der Kindheit stattgefunden hat, die bestand immer. Aber klar, weil das akademische System halt so aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, hin und wieder, klar, kommt man schon auch zu dem Punkt, wo man sagt, oh, hätte ich doch was anderes studiert oder es gibt so wenig Stellen und es gibt aber dann doch so viele Bewerber und ich glaube per se für Physik nicht, aber halt wegen den möglichen akademischen Zukunftsaussichten.
Und die vielen Menschen und die wenigen Stellen, gibt es da einen großen Konkurrenzkampf auch?
Immens, ja, das ist immens und sehr oft ist es auch nicht wirklich gesund und alles, was dann halt von den jungen Generationen so erwartet wird, also egal wo man ist, auf irgendwelche Konferenzen und Workshops, man hört das immer wieder, wie die Leute sich darüber beschweren und wie es denen schlecht geht. Und ich selber jetzt als Professorin betreue ja auch Studenten und Postdocs und sehe ganz genau mit, wie sie darunter leiden. Und es kann auch sogar halt zu Extremfällen gehen, wo sie halt wirklich Depressionen haben und so weiter. Es ist einfach, ja, sehr, sehr hohe Konkurrenz und aber trotzdem die Zukunftsaussichten sind nicht so gut, auch wenn man alles gut gemacht hat und wenn man sehr, sehr intelligent ist und sehr, sehr gut ist, dann muss man auch irgendwie ein bisschen Glück haben, ja.
Warum tut man sich das dann an?
Ja, da ist dann wahrscheinlich, das ist eine sehr gute Frage. Da kommt dann halt diese Leidenschaft, die man dann hat für diese Wissenschaft. Und sehr oft macht man dann halt mit, weil man denkt, okay, das gibt mir dann die Möglichkeit, mein Leben lang sozusagen als meinen Job etwas zu machen, was meine Leidenschaft ist. Und das ist leider nicht sehr vielen gegönnt. Und das ist es dann wert, dass man sich halt darum dann bemüht oder darum kämpft.
Sie haben vorhin Ihre Kindheit erwähnt, dass Sie ganz neugierig waren, damals schon auf die Natur. Haben Sie irgendwie ein Erlebnis, das Ihnen in den Sinn kommt oder irgendwie eine Beobachtung?
Ich denke, es gibt keinen so sehr speziellen Moment, aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Momente, wo ich irgendwie die Natur irgendwie sehr intensiv wahrgenommen habe. Ich hatte auch immer diese, sagen wir mal, sensitive oder sensible Seite, wo ich gewisse Sachen irgendwie wahrscheinlich viel intensiver wahrgenommen habe, gewisse Sachen viel intensiver beobachtet habe und einfach diese ganzen Warum-Fragen um mich herum waren und ich das halt gerne wissen wollte. Und ich glaube, von dem, was ich auch in meiner Umgebung so beobachten konnte, sogar als Erwachsene, dass die Kinder einfach von sich aus, keine Ahnung, ob das genetisch ist, entweder so veranlagt sind oder nicht.
Dass sie explorativ sind und ihre Umwelt eigentlich erfahren möchten und entdecken möchten.
Genau. Dass da so eine gewisse, ja, so eine geheime, gewisse Persönlichkeit dahinter steckt und genau, man weiß nicht, woher das kommt. Also man hört natürlich auch von vielen anderen, das war so ein spezieller Moment und man hat gesehen, wie zum Beispiel man auf dem Mond gelandet ist oder dass man da Sterne beobachtet hat oder Sonnenfinsternis. Ich glaube, bei mir waren es eigentlich sogar sehr banale Alltagssituationen, wo die Natur sich manifestiert hat.
Mögen Sie sich an eine erinnern, an so eine banale Situation?
Also alles sozusagen, warum fällt das runter oder warum spürt man diese Felder, diese magnetische Kraft, obwohl man da eigentlich gar nichts sieht? Und was ist diese Windkraft oder wieso fliegt mein Haar jetzt so? Also sozusagen alles, was um einem geschieht.
Mit welchen Warum-Fragen beschäftigen Sie sich heute als Professorin?
Genau, jetzt momentan geht es natürlich nicht mehr um diese klassische Mechanik, was sich ja sehr intensiv damit beschäftigt, was für physikalische Phänomene im Alltag passieren, sondern meine Aufgabe oder meine Forschung beschäftigt sich damit, wie die Schwerkraft sich auf anderen Skalen manifestiert. Also auf sehr, sehr kleinen Skalen oder auf sehr, sehr großen Skalen, besonders auf kosmologischen Skalen. Ist die Schwerkraft so, wie wir sie jetzt hier auf der Erde kennen? Muss man sie modifizieren oder hat sie noch andere geheime Ecken? Und so weiter, ja.
Dann müssen wir kurz einhaken. Das klingt sehr abstrakt. Also Gravitation, Schwerkraft. Was ist das überhaupt? Oder wie müsste man sich die Welt ohne dieses Phänomen vorstellen?
Das ist unmöglich, das Universum oder die Welt ohne die Schwerkraft sich vorzustellen, weil alles komplett ganz anders wäre. Und die Art und Weise, wie man die Schwerkraft versteht, variiert sogar, je nachdem sozusagen auf welchen Skalen man die Schwerkraft beobachtet. Die Schwerkraft hat sozusagen ganz verschiedene Masken. Und wenn man jetzt nur auf der Erde hier feststeht und die Schwerkraft beobachtet, dann reicht es, wenn man sie einfach nur mit der newtonschen Beschreibung sozusagen versteht und man sagt, die Schwerkraft ist eine Kraft, ja, die propagiert sozusagen zwischen dir und mir, weil wir eine Masse haben. Aber sobald man auf ganz anderen Skalen geht, stimmt diese Interpretation nicht mehr und man muss dann die Schwerkraft anpassen oder neu sozusagen interpretieren. Und das ist, was Einstein getan hat. Er hat sich dann halt über Jahrzehnte lang Differentialgeometrie beigebracht und hat dann versucht, die Schwerkraft durch eine sehr mathematische, abstrakte Art und Weise zu beschreiben. Und er hat dann behauptet, die Schwerkraft sei die Krümmung der Raumzeit. Ich weiß, das klingt sehr, sehr abstrakt. Was hat jetzt die Krümmung mit der Schwerkraft zu tun? Man kennt vielleicht Krümmungen, wenn man so eine Kurve mit dem Auto fährt. Man spürt sowas wie Zentrifugalkraft. Genau, aber er musste einfach diese revolutionäre und diese abstrakte Art und Weise sozusagen aneignen, damit er gewisse Phänomene beschreiben konnte.
Also eigentlich bestand seine Revolution auch darin, dass er die Gravitation anders interpretierte, anders beschrieben hat als bis anhin.
Also komplett als Einstein, anders genau. Interpretiert hat, absolut. Man musste sozusagen die frühere Art und Weise, wie man sie verstanden hat, komplett verlassen. Aber das heißt nicht, dass die newtonische Kraft falsch ist. Die newtonische Gravitationstheorie ist weiterhin die richtige. Und wenn man sozusagen die einsteinische Theorie nimmt und einen gewissen Limit davon nimmt, dann kriegt man auch die newtonische Theorie. Das heißt, die newtonische Theorie ist da drin beinhaltet. Aber die Art und Weise, wie man sich sie vorstellen soll und wie man sie interpretieren soll, ist fundamental anders. Eine ist Kraft und die andere ist die Krümmung. Also zwei Paar Schuhe.
Und welche Paar Schuhe haben Sie dann jetzt an? Sie haben von verschiedenen Skalen gesprochen, wo Sie die Gravitation versuchen zu beschreiben. Und ich nehme an, eben jetzt auf eine kosmologische Dimension betrachtet, muss man viel gröbere Empfindsamkeiten sozusagen einstellen, um die Gravitation überhaupt zu messen. So verstehe ich das irgendwie als Laie.
Ja, also man kann sozusagen, sogar bevor man auf die kosmologischen Skalen geht, sondern auf nur die Skalen bleibt, wo die einsteinische Theorie halt anwendbar ist, dann kann man die Theorie komplett wiederum anders formulieren und interpretieren. Ich habe die Krümmung erwähnt. Es gibt aber auch andere geometrische Interpretationen, die was damit zu tun hat, wie Längen sich kontrahieren und wie Längen sich verändern. Und ich habe zum Beispiel halt dafür gepusht, dass man auch die Schwerkraft nicht als Krümmung, sondern als sozusagen die Nicht-Metrik-Eigenschaft, eine geometrische Eigenschaft darstellen kann. Und das hat einfach mathematische Vorteile, weil die Theorie ist dieselbe. Wenn man aber jetzt auf sehr großen kosmologischen Skalen geht und weiterhin daran glaubt, dass die einsteinische Theorie die richtige ist, dann muss man zusätzliche Energie- und Materieformen einführen, die man bis jetzt noch nie sozusagen im Alltag hier auf der Erde beobachtet hat. Und zwar, das sind so die Formen von dunkler Energie und dunkler Materie. Weil wenn man sie nicht annimmt, dann kann man die Evolution und die zeitliche Veränderung der Galaxien und Galaxienhaufen nicht beschreiben. Das heißt, man hat Probleme mit Beobachtungen.
Das klingt jetzt zugegebenermaßen als sehr abstrakt, ohne das irgendwie wertend zu meinen. Hat das auch eine Anwendbarkeit? Nicht, dass es die per se haben müsste, aber hat das auch eine?
Ja, also sozusagen Raumzeit ist überall, oder? Und das Universum ist überall, wir sind Teil des Universums. Und wenn wir jetzt die Phänomene, die im Universum passieren, wirklich auf einer fundamentalen Ebene verstehen würden, das würde uns auch weiterhelfen. Also zum Beispiel, wir hatten vorher die newtonische Theorie, die hat gut funktioniert. Und damals, vor 100 Jahren, gab es überhaupt keinen Bedarf für die einsteinische Theorie. Das heißt, er hat das einfach, keine Ahnung, er war wahrscheinlich irgendwie damit beschäftigt und hat sich einfach diese Theorie ausgedacht.
Ohne dass seiner Zeit voraus.
Genau, seiner Zeit sehr, sehr, sehr voraus. Und jetzt aber nach 100 Jahren braucht man seine Theorie, um bessere Berechnungen zu machen, um zum Beispiel die GPS-Ortbestimmungen halt genauer zu haben und so weiter. Und das heißt, wenn wir jetzt unsere Theorien auf einer fundamentalen Ebene verbessern und verbessern und verbessern, dann wird es in 100 Jahren Sachen ermöglichen, ohne sie gar nicht möglich wären. Ja, also diese Grundlagenforschung hat jetzt vielleicht nicht sofort einen Effekt auf hier und jetzt, aber auf die Zukunft in 100 Jahren oder vielleicht sogar viel früher, so dass ich halt neue Wege, neue Energieformen, vielleicht neue Transportwege ergibt, die es früher halt dann nicht gegeben hat.
Also hier lohnt es sich ganz sicher nicht im Hier und Jetzt zu sein.
Absolut.
Wenn ich mir das ganz konkret vorstellen muss, wie arbeiten Sie tagtäglich? Ich weiß, ich habe gelesen, Sie arbeiten sehr gerne auch im Team.
Ja, absolut. Also Forschung ist eine Teamarbeit. Selbst als theoretische Physiker arbeitet man in Gruppen, man hat Kollaboratoren, man hat aber auch ihre oder seine eigene Gruppe mit den PhD-Studenten oder Postdocs. Genau, und sehr oft ist es so, klar, als Professorin muss man dann natürlich mehrere Aufgaben übernehmen. Forschung ist ein großer Teil davon, aber natürlich auch sowas wie Betreuung, aber auch Lehre. Das sind wichtige Teile. Aber meine Arbeit ist meistens halt schon theoretisch und man arbeitet halt auch sehr viel mit Computerrechnern und berechnet Sachen. Und in unserer Gruppe versuchen wir auch ganz viele interdisziplinäre Arbeiten zu machen, sodass wir nicht nur Theorie versuchen voranzubringen, sondern auch direkt mit Beobachtungen halt versuchen zu vergleichen. Vor allem jetzt mit diesen ganzen Gravitationswellen. Ja, das passt wunderbar
auch. Also Schnittstellen auch zu anderen Naturwissenschaften nehme ich an, oder?
Genau, also man kann sozusagen sowohl innerhalb der Physik mit anderen Bereichen versuchen zu verknüpfen, aber man kann sogar über die Physik hinausgehen, was ich auch versuche, mit Kollegen aus der Chemie oder anderen Naturwissenschaften zu kollaborieren. Genau, also es ist schon sehr, sehr vielfältig.
In diesen intensiven Arbeitsmonaten, da denken Sie sicher auch im weitesten Sinn über die Zukunft Ihrer Disziplin nach. Was blüht uns da? Was ist im Moment der letzte Stand der Forschung sozusagen?
Ja, absolut. Also da geht es schon um Sachen, die wir natürlich nicht so verstehen oder die uns halt unseren irgendwie Schlaf rauben. Und natürlich weiterhin ein sehr großes Problem ist, was schon damals Einstein sehr beschäftigt hat, ist, wie man die Schwerkraft mit der Quantenmechanik zu vereinbaren hat. Und da bei dieser Quantenschwerkraft sozusagen geht es darum, dass man dann die physikalischen Phänomene auf sehr, sehr großen Skalen versucht zu verstehen. Also mit großen meine ich Energieskalen, auf sehr großen Energieskalen. Versucht zu verstehen. Und da ist es so, dass man nicht einfach hingehen kann und Experimente machen kann, weil man nie solche hohen Energien erreichen kann. Selbst bei LHC, wo wir einfach Teilchen aufeinander prallen.
Das ist das Zentrum in Genf, meinst
du? Das ist das Zentrum in Genf, genau. Und das sind Beschleunigeranlagen, die kreieren immense Energien und beschleunigen die Teilchen mit sehr starker Energie und lassen die aufeinander prallen. Und dabei können wir dann die Phänomene auf diesen Energieskalen verstehen und beobachten. Wenn man aber sozusagen Quantengravitation verstehen wollen würde, das sind so 10 hoch 10 oder mehr Faktoren weiter weg von den Energien. Das heißt, man wird nie solche Experimente machen können. Und da hilft uns dann das Universum, wenn man dann in die Vergangenheit reinschaut, wie das sozusagen ursprüngliche Universum sich gebildet hat oder weiterentwickelt hat. Das sind dann sehr, sehr hohe Energieskalen. Und man kann dann halt versuchen, auf eine indirekte Art und Weise durch die frühere Universum der Kosmologie sozusagen die Quantenphysik zu überprüfen oder zu verifizieren, falls man ein gewisses Modell hat.
Sie verifizieren das eigentlich anhand der Vergangenheit, dass Sie vollziehen nach, was passiert ist, um an das eigentlich dann zu extrapolieren, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Genau, wenn man dann sozusagen annimmt, dass das Universum aus diesem Urknall entstanden ist, was damals halt sehr, sehr, sehr heiß und energetisch war, dann kann man versuchen, daraus Lehren rauszuziehen und die dann auf die Theorie anzuwenden. Wenn man eine sehr konkrete Theorie im Sinne hat, vielleicht ist das String Theory oder man hat eine andere Theorie, die man sehr gern hat. Und dann kann man versuchen, das auf eine indirekte Art und Weise sozusagen zu überprüfen.
Sie haben vorhin erwähnt, dass Ein Problem darin liegt, dass sie diese Experimente eben nicht auch mit einem Superrechner wie im CERN nachvollziehen können. Also das heißt, eigentlich sind sie da ein Stück weit dann auf dem Papier gefangen, oder wo bleibt das dann? Oder in ihrer Vorstellung? Das ist sehr speziell, das kann man ja nicht irgendwo eben nachvollziehen oder experimentell nachweisen. Wo schreiben sie das einfach auf oder rechnen? Das kann ja kein Computer nachvollziehen oder rechnen.
Ja, also man hat sozusagen schon die Theorien, die alle Phänomene hier auf diesen, sozusagen im Alltag, hier und jetzt beschreiben. Das ist die elektromagnetische Kraft, die schwache Kraft, die starke Kraft. Und sozusagen der Traum ist dann die Theorie von allem, also the theory of everything, oder? Und wo man dann halt auch noch die Schwerkraft dazu nimmt. Und die ist natürlich zuerst sehr abstrakt und das ist alles sehr mathematisch. Und früher hat man auch daran geglaubt, ja, das wird man wahrscheinlich nie beobachten können. Und ich denke einfach, jetzt kommt dann die Kosmologie und sagt dann, okay, jetzt ist es nicht mehr so, dass man einfach sagen kann, oh, okay, ich mache meine Lieblingsquantentheorie. Aber man muss dann halt natürlich erklären, wie diese Lieblingsquantentheorie sozusagen Phänomene hervorruft oder Fluktuationen im früheren Universum, die sich dann ja halt auch im ganzen Universum weiterentwickelt hat. Das heißt, das muss schon mit diesen Anfangsbedingungen dann zusammenpassen.
Sie versuchen eigentlich ein vollständigeres Bild dann zu erstellen damit.
Genau.
Trotzdem bleiben immer Rätsel bis am Ende wahrscheinlich. Oder glauben Sie an diese Theory of Everything? Das denken Sie, dass wir kommen an diesen Punkt?
Ja, also manchmal denke ich mir, es kann schon durchaus sein, dass da sowas wie die Theorie gibt. Aber dass es eventuell halt so kompliziert oder so abstrakt ist, dass wir als Menschen sozusagen eventuell nicht in der Lage sein werden, sie zu verstehen oder überhaupt sie zu entdecken. Und da stößt man schon dann auf eher philosophische Fragen. Und dann weiß man nicht, ob man dann eigentlich Physik macht oder Philosophie, weil selbst wenn man jetzt die Schwerkraft zur Seite tut und sich nur die Quantenmechanik anschaut, das ist nämlich die Physik der kleinen Elementarteilchen, die wir ja eigentlich sehr gut verstehen. CERN macht ja all diese Experimente mit denen und die Quantenmechanik als Theorie beschreibt sie wunderbar. Aber da passieren auch Phänomene oder man hat Annahmen, die mit unserem Alltag überhaupt nichts zu tun haben. Und von uns aus, von unserer Perspektive, ist es schon fast spukhaft oder irgendwie nicht aus dieser Welt. Und man versteht nicht, warum sie so funktionieren. Und wenn man dann halt diese Warum-Frage immer tiefer und immer tiefer versuchen würde zu pushen, keine Ahnung, ob wir es dann verstehen werden oder ob das einfach so philosophisch ist, dass es über unsere Verständniskraft irgendwie hinausgeht.
Also bis hin zur Frage, warum existieren wir eigentlich?
Absolut.
Sie werden am 10. September an der Volkshochschule Zürich werden Sie einen Vortrag halten im Rahmen der Ringvorlesung Rätsel des Universums. Da haben wir jetzt auch einen Teil schon darüber gesprochen. Was dürfen dort die ZuhörerInnen erwarten?
Ja, also da hatte ich auf jeden Fall vor, die Grundlagen bzw. das Wissen, was wir momentan haben, über das ganze Universum und dessen Entwicklung, was unsere fundamentale Annahmen sind und welche Prinzipien und Symmetrien sozusagen wir verfolgen und wann und wo wir an Grenzen stößen und was das genau für Konsequenzen hat. Und dann werde ich auch versuchen, genau diese Ideen, es gibt halt diese ganz verschiedene Skalen, Energieskalen, wo die Quantenmechanik wichtig wird, dann Skalen, wo die Gravitation wichtig wird. Und wie manifestiert sich die Physik sozusagen oder die Natur auf diesen verschiedenen Skalen? Welche komischen Phänomene passieren und wieso? Und wie könnte man versuchen, irgendwie daraus schlau zu werden? Ob überhaupt?
Also bleibt das weiterhin spannend und ich bin auch überzeugt, dass wir ganz ein spannender Abend sein an diesem 10. September. Ihre Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung Rätsel des Universums. Reisenberg, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Dann sehen wir uns ja bei dem Vortrag.
Genau.